der die Prediger an kurzer Leine bei euch hier? Oder? Ach komm, das reicht schon. Das reicht schon. Und das hat mehr Leine? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich will mich nicht beklagen. Das reicht ja auch. So, ja, Halleluja. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Zeit, die wir hier zusammen haben werden in der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie du hergekommen bist. Ich habe mich so, als ich hier reinkam, so gefreut auf diese Zeit in der Gegenwart Gottes, weil auf dem Weg hierher habe ich eine sehr, sehr unschöne, unerfreuliche Nachricht bekommen von einer der Gemeinden, mit denen wir sehr eng befreundet sind. Und das hat mich schon sehr getroffen und betrübt. Und ich habe mich gesehnt danach, jetzt von Gott angesprochen zu werden, von Gott getröstet zu werden und ermutigt zu werden. Und er tut das. Er ist ein Ermutiger in schwierigen Zeiten. Und wir fürchten uns nicht vor böser Nachricht. Und er macht uns fest und er macht uns gewiss und gibt uns immer wieder diese Gewissheit. Er hat alles in seiner Hand und er wird alles gut machen am Ende. Er wird alles gut machen. Halleluja. Ja, der liebe Kalli hat mir schon meine ganze Einleitung weggenommen. Herzlichen Dank. Schlingel. Ja, was bewegt mich, so ein Thema zu bringen oder sagen wir es besser, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Thema zu bringen? Vor einiger Zeit habe ich mehr Zeit gehabt und habe dieses Thema gemacht in 10 Einheiten und nach 10 Einheiten habe ich gedacht, ich bräuchte noch 10. Also wenn wir jetzt hier nur 4 Einheiten haben und wollen was hören über den Glauben, den die Apostel gelehrt haben, dann kann das nur ein winziger kleiner Einstieg sein, aber ich glaube ein wichtiger Einstieg, der uns helfen wird, wirklich das zu bekommen, wenn wir dann im Anschluss damit umgehen. Nicht durch das Hören jetzt hier, aber wenn wir damit umgehen, dass wir wirklich Zuversicht bekommen, Sicherheit und Gewissheit. Und das brauchen wir in diesen Tagen, wo mit solcher List und mit solcher verführerischen Weisheit der Feind immer lauter spricht, sollte Gott wirklich gesagt haben. Wir brauchen eine Festigkeit, wir brauchen eine Gewissheit. So viele Gläubige, die glauben, aber die wissen nicht, warum sie das glauben, was sie glauben. Sie wissen nicht wirklich, was sie eigentlich glauben sollen. Und viele sind verwirrt. Und das hängt mit dem Zeitgeist zusammen. Das hängt damit zusammen, dass viele sich mehr ernähren vom Internet und vom Zeitgeist und von Verschwörungstheorien und von allen möglichen Dingen, als von dem einzig Verlässlichen und Zuverlässigen vom Worte Gottes. Und wenn der Heilige Geist durch diese Botschaften hier einfach das bewirken kann in unserem Herzen, dass wir eine größere Wertschätzung, eine größere Hochachtung haben und Dankbarkeit haben für das Wort Gottes, das wir haben. Und wir wissen, warum wir darauf stehen, wir wissen, warum wir glauben, wir wissen, was wir glauben, dann ist schon viel gewonnen, dann können wir von da weitergehen. Und ein zweiter Aspekt, der mich bewegt zu dieser Lehrreihe und der auch hier mindestens in einer Botschaft dann zum Tragen kommen soll, das ist, wir brauchen eine Sicht oder die Sicht Gottes von Gemeinde. Wir haben so viele verschiedene Dinge ausprobiert und es ist hohe Zeit, bevor wir ganz müde werden, dass wir zu dem einen zurückkehren, was wirklich funktioniert. Wenn ich bedenke vor 30, 35 Jahren, mit welcher Begeisterung die charismatische Bewegung durchs Land gegangen ist, mit wie viel Optimismus und wie viel Zuversicht. Und das ist so gekippt in Resignation und Passivität und Langeweile und gelangweilt sein vom Glauben, gelangweilt sein von Gemeinde, gelangweilt sein von Jesus. Wo sind wir hingekommen? Wir müssen zurückkommen zum wirklichen Fundament. Wir müssen zurückkommen zu dem einzigen, zu der einzigen Art von Glaube, die funktioniert. Es gibt viele Arten von Glauben, aber es gibt eine Art von Glaube, die funktioniert und die wird immer funktionieren. Egal wie müde wir sind oder wie müde das Volk Gottes ist, egal wie die sozialen Umstände sind, wie die wirtschaftlichen oder politischen Umstände sein werden, eine Art von Glaube wird immer funktionieren. Das ist der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Und den müssen wir uns wieder aneignen und zu dem müssen wir zurückkommen. Und wir brauchen geöffnete Augen, wo wir, wie Kalli das in diesem Bild so beschrieben hat, erlaubt haben, dass Zuflüsse dahin zugekommen sind, die da nicht zugehört haben. Und und die wieder raustun aus unserem Leben, uns davon verabschieden und zu einer heiligen Einseitigkeit kommen, ohne uns dafür zu schämen, ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen oder ohne zu erlauben, dass andere uns den Stempel aufdrücken, wir sind primitiv. An das Wort Gottes zu glauben, ist nicht primitiv, sondern es ist ein Zeichen von Wertschätzung, von Hochachtung und es ist ein Zeichen davon, dass wir verstanden haben mit unserem Spatzenhirn, wir können nicht wirklich versuchen, ein Leben uns zu basteln, mit dem wir Gott gefallen können. Das ist unmöglich. Und Gott gibt uns klare Leitlinien. Und in dieser Zeit der Verwirrung haben wir diese wunderbare Sicherheit. Unser Gott ist nicht verwirrt. Halleluja. Und er hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Egal, was die theologische Welt sich alles für Ungeheuerlichkeiten erlaubt und ausspuckt und auf den Markt bringt. Gerade vor kurzem kam wieder ein sogenannter christlicher Bücherkatalog. Ich war entsetzt, als ich mal so durchgeblättert habe, was heute alles unter dem Namen christlich angeboten wird. Ich war schockiert. Wir brauchen geöffnete Augen. Und je mehr wir das Original sehen, umso mehr erkennen wir auch, was einfach dazu gemengt ist, was aus dem Geist dieser Welt kommt, was die Weisheit von Menschen ist, was nicht die Weisheit Gottes ist. Und wir tun das beiseite. Wir tun das beiseite. Weil wir brauchen nichts anderes als ihn und das, was er uns verordnet und was er uns gegeben hat. Was anderes brauchen wir nicht. Was anderes brauchen wir nicht. So, das ist meine Absicht, uns auch ein Verständnis zu geben über Gemeinde, über den Plan Gottes für Gemeinde. Und da ich das nur in einer einzigen Botschaft abhandeln kann, kannst du dir vorstellen, das kann nicht viel sein, aber ich werde einiges anreißen und vor allen Dingen das Fundament beschreiben von Gemeinde, was heute an vielen, vielen Stellen nicht mehr geglaubt wird, jedenfalls nicht geglaubt wird in der Weise, dass es praktiziert wird. Man glaubt immer noch, dass man glaubt, aber wenn man glaubt, dann muss das sichtbar sein in dem realen Gemeindeleben, dann muss das sichtbar sein im Alltag. Und wenn das nicht sichtbar ist, dann sind das eben nur noch Floskeln, dann ist das nur noch was Geplapper, was man irgendwie so aufgewärmt hat von früher. Aber es hat keine Kraft, das Leben zu verändern. Es hat keine Kraft, auch das Leben derer zu verändern, die dann dazukommen. Und um das geht es. Um das geht es. Gott ist immer noch lebendig, es geht ihm gut, er ist stark, er ist wirksam und er weiß immer noch, was er tut und er hat immer noch einen Plan. Und das Großartige ist, er ist nicht frustriert. Das ist gewaltig. Wenn wir so die geistige Landschaft anschauen oder manchmal unser eigenes Leben, wir haben so viele Gründe, frustriert zu sein. Gott ist nicht frustriert. Er ist nicht enttäuscht, er wendet sich nicht ab. Er sagt, okay, das Projekt Gemeinde können wir einstampfen, das hat nicht funktioniert. Sondern er hat einen Plan und dieser Plan wird funktionieren. Dieser Plan wird in Realität kommen, weil Gott nicht ein Mensch ist, der lügt. Halleluja. So, die Idee für diese Serie kommt einfach aus 20 Jahren Reisedienst und schauen in die Gemeinden, was da geht und was da nicht geht. Und von Erfahrungen und von Dingen, die immer so an mich herangetragen werden und vom Lesen von theologischer Literatur und schauen, was gibt es so und was sind da für Trends. Und all das brachte mich zu dieser Idee, das brauchen wir. Wir brauchen eine Sicht, was haben eigentlich die Apostel gemacht und warum haben sie gemacht, was sie gemacht haben und was haben sie gelehrt. Und das wollen wir uns anschauen in diesen wenigen Einheiten, die wir haben. Aber immerhin besser als gar nichts. So. Womit beginnen wir? Lass uns einmal starten mit der Frage, ja, wo haben die Apostel eigentlich ihre Botschaft her? Auf welchem Seminar waren die und wo haben die studiert? Und wer hat ihnen das Konzept gegeben für das, was sie dann gemacht haben? Wo kam das alles her? Die Bibel gibt da ganz klare Anweisungen oder Antworten darauf. Und wir fangen mal an mit 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 6. Petrus spricht hier für die ganze Schar der Apostel. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Halleluja. Er sagt, wir haben uns nicht irgendwas ausgedacht. Dieses Wort Fabeln bedeutet menschliche Erdichtungen. Sie haben sich nicht irgendetwas ausgedacht, sondern sie haben etwas erlebt. Und das hat ihr ganzes Leben geprägt. Sie haben die Macht und die Majestät Christi gesehen und erlebt. Und das hat ihr ganzes Leben verändert. Das hat ihre Weltsicht verändert. Und davon haben sie dann geredet. Sie waren mit dem Sohn Gottes. Sie waren mit Jesus, dem menschgewordenen Gott zusammen. Und sie haben ihn erkannt als den, der er ist. Und sie haben von ihm gelernt. Und sie haben von ihm gehört. Und sie wurden von ihm geprägt und trainiert und ausgesandt dann für ein bestimmtes Werk. Und davon redet die Bibel. Matthäus 28. Dort lesen wir. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehrt alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Was sollten sie tun? Sie sollten das, was sie von Jesus gehört haben, was Jesus ihnen geboten hatte, das sollten sie weitergeben. Nichts anderes, nicht ihre eigenen Dinge. Und wenn du einmal siehst, was sie gelehrt haben, obwohl sie so gewaltige Dinge erfahren haben und erlebt haben in der Gemeinschaft mit Jesus, ihre Botschaft war nicht ihre Erfahrung. Sie haben nicht von dem geredet. Fast nirgendwo siehst du, einmal Paulus erwähnt, er war im Himmel, und Petrus nimmt hier Bezug auf den Berg der Verklärung, wo sie Jesus gesehen haben in Herrlichkeit. Aber ansonsten, sie haben nur geredet, das, was Jesus ihnen gegeben hat. Sie haben nicht von ihren Erfahrungen geredet, sondern sie haben geredet und weitergebracht die Botschaft, die Jesus ihnen aufgetragen hatte. Das ist wichtig. Ihre Botschaft haben sich nicht selber ausgedacht. Die Botschaft der Apostel kam von Jesus. All das, was er ihnen beigebracht hat, das haben sie dann weitergegeben. Lass uns einmal gehen zu Apostelgeschichte, Kapitel 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab dem ersten Vers. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die ihn erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben, welchen er sich auch nach seinem Leiden lebendig erzeigte durch viele sichtbare Kennzeichen, indem er sie während 40 Tage ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. 40 Tage nach der Auferstehung war Jesus zusammen mit seinen Jüngern und hat sie gelehrt über das Reich Gottes. Wir haben hier 4 Einheiten. Jesus war 40 Tage, das war nachdem er schon 3 Jahre sie gelehrt hat. Aber jetzt kam noch der Intensiv-Crashkurs für die praktischen Dinge, wie jetzt das Reich Gottes gebaut wird. Ja, Jesus hat vorher über diese Dinge nicht gesprochen, er hat über Prinzipien des Reiches Gottes geredet, über die Werte des Reiches Gottes, denkt an die Bergpredigt, hat die Gleichnisse gegeben, beschrieben, was das Reich Gottes ist. Aber die praktischen Dinge, wie das jetzt funktioniert und wie das angepackt wird und umgesetzt wird, das kam dann in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung. Und du sagst, schade, ja, aber was er da gelehrt hat, das sehen wir ja nicht. Da steht nur, er war mit ihnen 40 Tage und hat sie gelehrt über das Reich Gottes. Aber was hat er ihnen beigebracht in diesen 40 Tagen? Davon steht nichts geschrieben. Und doch können wir wissen, was er ihnen beigebracht hat. Wie können wir das wissen? Wenn wir anschauen, was sie getan haben. Nach oder seit Pfingsten, was sie getan haben, das war der Plan Gottes. Das ist, was Jesus ihnen beigebracht hat. So, wenn wir dann sehen, wie Paulus losgeht und überall Älteste einsetzt, dann sehen wir, das hat er von Jesus bekommen. Das war nicht seine eigene Idee, sondern das war von Jesus. Und viele, viele andere Dinge, die sie getan haben, das war einfach das, was Jesus ihnen gegeben hat. Er redete über das Reich Gottes. Und Und was wir heute brauchen, ist wieder eine Sicht vom Reich Gottes. Weil Reich beinhaltet sofort auch, da muss ein König sein. Wo kein Reich ist, ist auch kein König. Und wo kein König ist, ist auch kein Reich. Und ich glaube, wir haben viel zu viel Betonung gelegt auf die individuelle Beziehung, die wir haben zu Gott. Aber dass wir in einem Reich sind, in dem es eine Ordnung gibt, in dem es Verbindlichkeiten gibt, in dem es Dinge gibt, die einfach so sind, wie sie sind, ohne dass du gefragt wurdest, ob die denn so sein sollen. Das ist eine völlig neue Mentalität, eine völlig neue Sichtweise. Und wir kommen weg von diesem Ich, meiner, mir, mich oder ich fühle mich so wohl oder so fühle ich mich nicht wohl oder irgendwas. Kein Bundesverkehrsminister fragt dich, ob du dich in der 30-Zone wohlfühlst. Da wirst du gar nicht gefragt, da gibt es keine Volksabstimmung, da gibt es keine Umfragen, das wird einfach so gemacht und es wird erwartet, dass du das akzeptierst. Und es gibt sogar Maßnahmen, wenn du dich darüber hinwegsetzen möchtest, um dir doch auf die Sprünge zu helfen, dass es klüger wäre, das zu beachten. So, da ist ein Reich, wir leben im Reich Gottes, es gibt einen König, es gibt eine Ordnung. Und diese Ordnung ist verbindlich, die hast du dir nicht ausgewählt, die hat Gott sich ausgedacht. Er hat nicht dich nach deiner Meinung gefragt. Er ist Gott, es ist ein Königreich. Wir leben in einem Reich mit einem König. Halleluja. Wenn das nur wirklich wieder in unserem Herzen Substanz gewinnt, viele, viele Dinge würden anders laufen, als wie sie jetzt laufen. Viele Dinge würden anders gehen, wenn das wieder klar ist. Halleluja. So, ich habe gesagt, die Apostel bekamen ihre Botschaft von Jesus. Okay, aber da ist ja jetzt der Paulus, der war ja nicht mit Jesus. Das war ja sozusagen ein Nachrücker oder Quereinsteiger oder wie soll man das sagen, ja? Der kam später dazu. Und doch spielte er eine ganz wichtige Rolle in der Ausbreitung und im Legen des Fundamentes der Lehre. Was sagt Paulus? Er sagt ganz klar, das, was ich bringe, das Evangelium, das habe ich per Offenbarung vom Herrn selber bekommen. Per Offenbarung. Er ging gar keine Bibelschule, er hat es auch nicht von Petrus und Johannes gehört, sondern er hat eine Begegnung oder wahrscheinlich mehrere Begegnungen, in einem einzigen Talk wird das nicht gelaufen sein, mehrere Begegnungen gehabt mit Jesus und Jesus hat übernatürlich ihm erklärt, was die Botschaft des Reiches Gottes ist. Das ist, was Paulus sagt. Ich habe es selber vom Herrn bekommen, per Offenbarung. Und das ist die Erklärung, warum er so stark ist und so beharrlich ist und sagt, etwas anderes kann ich nicht gelten lassen. Denkt an Galater 1. Wer etwas anderes predigt, ein anderes Evangelium als das, was ich gepredigt habe, der sei verflucht. Man kann nur zwei Möglichkeiten nehmen oder mit zwei Möglichkeiten sich diese Haltung erklären. Entweder dieser Mann spinnt, er ist völlig durchgedreht, er denkt, er alleine hat die Wahrheit. Oder er hat wirklich die Wahrheit. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, nichts dazwischen. In keinem ökumenischen Zirkel würde das anerkannt werden, oh danke, das ist ein wertvoller Beitrag, den sollten wir auch einmal bedenken. Das sprengt jeden ökumenischen Zirkel, eine solche Einstellung. Das ist das Evangelium vom Himmel, das Christus mir gegeben hat. Und das ist nicht verhandelbar. Und damit ihr es alle wisst, wenn irgendeiner sich anmaßt, etwas anderes zu verkündigen, als das Evangelium, das der Herr mir gegeben hat, der ist im Irrtum und er wird schwere Konsequenzen erleiden für das. Wow, was für eine Einstellung. Weil er wusste, dass er wusste, wo das Ganze herkommt. Weil er wusste, dass er es vom Herrn bekommen hat. So, was lernen wir daraus? Offenbarung bringt Gewissheit. Offenbarung bringt Gewissheit. Und du bist nicht mehr am, vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht, vielleicht haben auch die anderen recht, vielleicht so, vielleicht muss man es irgendwie doch von einer ganz anderen Seite betrachten. Wenn du Offenbarung bekommen hast vom Heiligen Geist, über irgendeine Wahrheit, dann weißt du, dass du weißt und es ist so und fertig aus. Und wenn danach alle aufstehen würden und das Gegenteil behaupten würden, du würdest immer noch bei dem bleiben, was du bekommen hast. Das ist nicht Starrsinn, sondern das ist Treue zu Jesus. Ich werde das nie vergessen als ganz junger Spund. Ich war gerade 2 Jahre gläubig. und wurde in eine Situation reingeworfen, die ich mir nicht ausgewählt hatte und für die ich mich nie gemeldet hätte. Auf einmal war ich Jugendleiter in einer Baptistengemeinde und hatte da einen Haufen Teenies um mich herum und ich denke, fast alle waren überhaupt nicht bekehrt. Aber die waren schon getauft und die dachten, die sind Christen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe nicht gesagt, dürfte ich diesen Posten haben, sondern ich wurde da einfach reingeworfen. Und was soll man da machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir ein Handbuch gekauft über Jugendarbeit. Habe ich angefangen zu blättern und gedacht, was für ein Schwachsinn. Habe das Buch sofort wieder in die Ecke getan. Habe angefangen zu beten und zu fasten. Und dann habe ich nichts anderes getan, als zu lehren, was die Bibel lehrt. Als was, das, was das Wort Gottes ist. Und siehe da, eine nach dem anderen hat sich bekehrt. Und ich habe Hände auf die gelegt, die wurden erfüllt vom Heiligen Geist, fing an, in neuen Zungen zu sprechen. Ich dachte, alle sind total begeistert, besonders die Eltern. Ich wusste nicht, was Baptismus bedeutet. Das war mein Auftrag. Ich wurde gesandt, um die Besonderheiten des deutschen Baptismus kennenzulernen. Das war die Vorbereitung auf mein Predigerseminar, das ich nie angetreten habe, dank sei Gott. Weil nach einem halben Jahr habe ich meinen Auftrag erfüllt und ich habe die Besonderheiten des deutschen Baptismus studiert. Und nur weil da ein paar Teenies anfingen, in Zungen zu sprechen, gab es einen Aufstand in der Gemeinde. Und ich wurde angegriffen und ich wurde verleumdet und Lügen wurden erzählt. Und ich wurde Verführer genannt und schlimmer als Thomas Münzer. Und was die für Worte da alles hatten, das war erstaunlich. Und ich war so irritiert und dachte, Mensch, so viele Leute. Und ich stehe gegen diese ganzen Meinungen. Vielleicht haben die wirklich recht. Vielleicht ist das nicht wirklich echt in der Bibel zu finden. Vielleicht ist das nur so meine Idee oder irgendwie vielleicht doch der Schwarmgeist oder was. Und dann habe ich gesagt, so, was ich jetzt tun werde, ich höre jetzt auf keine Meinung mehr. Ich gehe jetzt ins Wort. Und ich studiere alles, was ich finden kann über den Heiligen Geist in der Bibel. Von vorne bis hinten. Alles, was ich finden kann. Das hat Wochen gedauert. Du musst bedenken, das waren Zeiten, wo es noch keine Computer gab. Heute ist es einfach. Da hast du in ein paar Klicks hast du all deine Schriftstellen zusammen. Damals alles noch Handarbeit. Mühsam. Und es hat Wochen gedauert. Ich habe alle Schriftstellen mir angeschaut. Über den Heiligen Geist, Empfang des Heiligen Geistes, über Reden in Sprachen und all diese Dinge. Und nach Wochen war ich fertig mit dem Studium. Und ich habe gesehen, das, was ich getan habe, ohne ein Fundament zu haben und was Gott doch benutzt hat, es ist in der Bibel, es ist die Wahrheit. Und danach hätte aufstehen können, wer wollte. Die größten Glaubenshelden und Glaubenslehrer der damaligen Zeit hätten aufstehen können, widerrufen können und sagen, wir haben uns geirrt, das ist doch alles nicht so mit der Geistestaufe und dem Sprachenreden. Ich wäre noch gestanden. Nicht, weil ich starrköpfig bin, sondern weil der Heilige Geist es mir offenbart hat. Wir brauchen Offenbarung. Du musst aus Offenbarung leben. Wir haben zu viele Trittbrettfahrer. Wir haben zu viele Mitläufer. Wir haben zu viele Leute, die glauben, dass sie glauben. Und die glauben, das stimmt schon alles irgendwie. Aber sie haben es nie selber gesehen vom Heiligen Geist. Und darum, wenn es darauf ankommt und wieder irgendeine neue Modeströmung sind, dann sind sie wieder völlig verwirrt und völlig aus dem Häuschen und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen und wie sie das eintüten sollen und haben einfach keinen Plan. Wir müssen von Gott gelehrt werden. Wir müssen den Heiligen Geist haben als unseren Lehrer. Und der Heilige Geist benutzt die Bibel, weil das sein Buch ist. Und die Wahrheiten, die er uns geben will, die kommen aus diesem Buch. Und diese Festigkeit, diese Entschiedenheit, die Paulus hatte, auch wenn du einen anderen Auftrag hast und ich habe auch einen anderen Auftrag, aber diese Entschiedenheit, das ist die Wahrheit, das wird nicht verhandelt, das wird nicht zerpflückt, das wird nicht hinterfragt. Diese Festigkeit, die brauchst du. Weil das, was wir jetzt erleben, an Verwirrung und an Irritation und von verführerischen Angeboten, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Es wird noch so turbulent werden, wie wir uns das im Moment nicht vorstellen können. Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und Paulus sagt, eins der großen Zeichen, die zu bemerken sind oder die festzuhalten sind, neben dem, oder vor dem Auftreten des Antichrist, eins der wichtigen Zeichen vor der Wiederkunft des Herrn, ist Abfall vom Glauben. Das heißt nicht hier und da mal zwei, drei fallen ab. Es muss eine riesige Bewegung sein, wenn er das gleichsetzt und in gleicher Weise betont wie das Kommen des und Auftreten des Antichristen. Und wir stehen im Herrn und wir bleiben seinem Wort treu, wenn er zu uns durch das Wort Gottes geredet hat und wir verstanden haben, an Jesus zu glauben, heißt treu zu stehen zu seinem Wort. Und alles andere ist nicht der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Halleluja. Halleluja. So, das ist ein wichtiger Punkt. Paulus bekam es per Offenbarung. Und wir leben auch aus Offenbarung. Was heißt Offenbarung? Offenbarung heißt nicht, du versuchst die Augen zuzukneifen und versuchst irgendwelche bunten Bildchen zu sehen. Offenbarung ist, der Heilige Geist nimmt das geschriebene Wort und öffnet die Augen und macht es zu einer Realität in deinem Herzen. Und du weißt, dass du weißt. Und ich denke, ja, habt solche Erfahrungen gemacht, dass der Heilige Geist eine bestimmte Schriftstelle genommen hat und euch die Augen aufgetan hat. Und da war auf einmal eine Quelle des Heils, ein Brunnen der Ermutigung und ein Brunnen der Inspiration. Und Jahrzehnte später kannst du zu derselben Schriftstelle gehen. Und wenn du im Heiligen Geist bist, diese Quelle sprudelt immer noch. Diese Quelle ist immer noch lebendig. Diese Quelle ist immer noch eine Quelle der Inspiration und der Ermutigung. Und das, was Gott dir offenbart hat, ändert sich auch nicht mehr. Das, was Gott dir offenbart hat, das bleibt. Weil Gott offenbart seine Wahrheit. Manchmal machen wir noch ein bisschen unsere Zusätze dazu. Die mögen wieder abfallen. Die mögen wieder beiseite kommen. Aber der Kern dessen, was die wirkliche Botschaft ist, das bleibt. Weil Gottes Wort bleibt. Gott gibt keine neue Ausgabe und sagt, sorry, das war zu positiv geschrieben. Ich muss jetzt doch mal revidieren und der Realität anpassen. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt Jesus. Entweder er spricht die Wahrheit, dann kann ich ihm total vertrauen, oder er ist ein Spinner und ausgeflippt und gehört eingesperrt. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und er ist die Wahrheit. Halleluja. Und deswegen können wir vertrauen und deswegen können wir zuversichtlich sein. Und wenn wir etwas brauchen in diesen stürmischen Zeiten und wenn wir etwas brauchen für die Zeiten, die in Bälde auf uns zukommen werden, Zuversicht und Festigkeit. Zuversicht und Festigkeit. Und eine Hoffnung, die nicht vage und verschwommen ist, sondern eine Hoffnung, wie Paulus es sagt, durch die Schriften. Wirkliche Hoffnung kommt durch die Schriften. Da haben wir eine Perspektive, warum das alles so ist, wie es ist und wo das alles hinführen wird und wie es enden wird. Und diese Sicht brauchen wir. Wie wird die ganze Geschichte enden? Und sie wird herrlich enden, sie wird großartig enden. Wenn wir Zeit hätten, ich würde eine ganze Einheit nehmen, nur über dieses herrliche Thema, die Wiederkunft Jesu. Das ist die Hoffnung der wahren Gläubigen. Und dafür leben wir und dafür kämpfen wir. Und dafür bezahlen wir einen Preis und dafür sind wir bereit zu leiden. Und wir wissen, es wird am Ende so kommen, wie er es beschrieben hat in seinem Wort. Judas sagt, dass der Glaube ein für alle Mal den Heiligen übergeben wurde. Judas, Vers 3. Ein für alle Mal wurde der Glaube den Heiligen übergeben. Das heißt, der Glaube, der vom Himmel kommt, der Glaube, den Jesus den Aposteln beigebracht hat, der Glaube, den die Apostel gelehrt haben, ist komplett und vollständig. Es gibt keine Ergänzung, keine Erweiterung, es gibt keine neuen Dogmen, keine neuen Lehrsätze, es gibt keine neuen Offenbarungen, die dem Alten widersprechen. Es gibt es alles nicht. Der Glaube ist vollständig und er ist den Heiligen übergeben. So viele Leute heute sind gelangweilt von den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums. Und weil sie gelangweilt sind, suchen sie nach Sensation. Sie suchen nach neuen Dingen, neue Offenbarungen. Und wer das sucht, wird finden. Und das Internet ist voll von den abenteuerlichsten angeblichen Gottesoffenbarungen und Erlebnissen und Führungen und Lehren, die daraus kommen. Das ist voll. Du kannst die nächsten Jahrhunderte das, was jetzt schon auf dem Markt ist, studieren. Du kannst es auch sein lassen und sagen, wofür das? Ich gehe zu der einen sicheren Quelle, die mich nicht verwirren wird, die mich nur umso fester machen wird. Und das ist das ewige Wort Gottes. Und wenn die Wahrheiten des Wortes Gottes anfangen zu leuchten, anfangen uns anzusprechen, anfangen lebendig zu sein in unserem Herzen, dann vergeht uns diese Sucht nach den Sensationen, nach den interessanten Dingen, die dir heute so angeboten werden. Weil wir verstanden haben, worum es Gott wirklich geht. Und ihm geht es nicht um eine spektakuläre Erfahrung nach der anderen. Ihm geht es um ein Herz, das ihn kennt und das ihn wertschätzt und das ihn ehrt und das ihm gehorchen will. Um das geht es Gott. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Um das geht es. Und viele Gläubige, habe ich den Verdacht, haben überhaupt noch nie begriffen, was das Zentrum des Evangeliums ist. Und darum gehen sie ein paar Jahre mit dieser Welle, dann läuft das aus und es wird langweilig. Dann gehen sie ein paar Jahre mit dieser Welle und dann mit jener Welle und mit diesen Modeströmungen. Wenn wir verstanden haben, worum es wirklich geht, dann haben wir ein für alle Mal den Anker geworfen, ein für alle Mal festgemacht, es geht um mein Herz und es geht um mein Herz, Gott zu erkennen. Es geht um mein Herz, ihn zu lieben, ihn zu ehren und für ihn da zu sein, ihn zu erfreuen. Um das und um sonst gar nichts geht es. Ob mein Leben nach außen hin für andere spektakulär ist oder nicht, interessiert überhaupt nicht. Was denkt Gott darüber? Was denkt Gott über uns? Was will er? Das müssen wir herausfinden. Und wir finden das heraus, wenn wir hineingehen in die Lehre der Apostel. Wenn wir ihre Lehre studieren, wenn wir sehen, was sie getan haben, dann erkennen wir, dass sie sich ganz, ganz, ganz tief gegründet haben und verbunden haben mit dem, was wir heute Bibel nennen. Sie haben es genannt, die Heiligen Schriften. Wenn du ihre Botschaften studierst, du siehst, wie sie sich immer wieder auf die Heiligen Schriften beziehen. In einer Weise, die heute viel, viel Unverständnis hervorruft. Lassen wir uns mal einige solcher Dinge ansehen hier. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Hier ist der Dienst von Paulus. Nach seiner Gewohnheit, Vers 2, ging Paulus zu ihnen hinein in die Synagoge und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Er redete nicht von, was er alles im Himmel gesehen hat. Er redete von den Schriften. Von dem hat er geredet, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Was bedeutet das? Jesus ist der Christus. Ich dachte, das ist Christus ist sein Nachname. Jesus Christus, Heiner Müller, Jesus Christus. Nein, Christus ist ein Titel. Der Mensch Jesus von Nazareth ist der Christus, ist der Messias, ist der, den die Propheten schon viele, viele Jahrhunderte vorher immer wieder angekündigt hatten. Das war die Hoffnung aller wirklich gläubigen Juden. Eines Tages wird der Messias kommen und wird das Reich wiederherstellen und wird die Ordnung Gottes bringen auf diese Erde. Das war die Hoffnung der gläubigen Juden. Der Messias muss kommen. Und sie warteten auf den Messias. Solche Leute wie Hanna und Simeon, sie verbrachten ihr Leben damit, mit Beten und Fasten, um zu warten auf das Kommen des Messias. So, er zeigte aus den Schriften, dass Jesus der Christus ist. Warum zeigte er das aus den Schriften? Weil er wollte, dass die Menschen an den Jesus aus der Schrift glauben. Und nicht den Jesus seiner Erfahrungen. Den Christus aus der Schrift hat er ihnen groß gemacht, damit sie an ihn glauben. Das war sein Anliegen, weil er wusste, dann sind sie fest gegründet. Und wir sehen, Jesus selber hat immer wieder auf die Schrift hingewiesen und er hat aus der Schrift seine Identität belegt, hat gesagt, das bin ich, das redet von mir, das ist mein Auftrag, das ist, was ich bin, das ist, was über mich gesagt wurde. Jesus bezog oder begründete seine Identität mit der Schrift. Lass uns das einmal anschauen. Lukas 24, das ist die berühmte Passage, die wir nennen die Jünger von Emmaus oder auf dem Weg nach Emmaus. Das war schon nach der Auferstehung. Ich lese mal von Vers 27. Also Jesus kommt zu ihnen und fängt an mit ihnen ein Gespräch, aber sie wissen nicht, dass es Jesus ist und er redet mit ihnen. Was tut er dann? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Was für eine interessante Situation. Jesus, predigt Jesus aus den Schriften. Er zeigte in den Schriften, wo er vorkam. Und das fing schon bei Mose an. Kennst du Jesus bei Mose? Schon mal Jesus bei Mose gesehen? Wenn nicht, dann bete, dass der Herr dir die Augen öffnet. Jesus hat Schriftstellen genannt aus Mose und aus den Propheten. Und dann haben sie ja erleben müssen, dass er dann von ihnen gewichen ist. Und sie erkannten ihn und sie sprachen zueinander, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Ihr Herz brannte, als er ihnen die Schriften öffnete. Und wenn wir einen richtigen Umgang mit den Schriften lernen, wird unser Herz auch in Brand gesetzt werden. Ein brennendes Herz ist keine Erfahrung, die man mal irgendwann auf irgendeiner tollen Konferenz hat für ein paar Tage und das war's dann, sondern es ist etwas, was kommt aus einem ganz bestimmten Lebensstil, den die Bibel beschreibt. Und das ist eine Zuversicht, ein Überzeugtsein, ein Glauben an die Schriften und ein Umgang mit den Schriften, so wie Gott es selber gebietet. Das bringt ein brennendes Herz hervor. Und ich möchte noch hinweisen auf diesen Ausdruck, er öffnete uns die Schriften. Was bedeutet das? Ein wichtiger Grundsatz ist, die Bibel erklärt die Bibel. Manchmal sind Kommentare ganz wertvoll, manchmal sind sie zum Weglaufen und zum Weinen und zum Schreien. Aber die Bibel erklärt die Bibel. Und der Heilige Geist will dir Parallelstellen geben, die du nicht in deiner Bibel findest. Und auf einmal kommen zwei Dinge zusammen und sagst, wow. Und das Licht scheint auf eine bestimmte Schriftstelle und du siehst Dinge, die du vorher nie gesehen hast. Das ist, wenn der Heilige Geist das geschriebene Wort benutzt, um uns zu lehren. Er will unser Lehrer sein. Er will uns in alle Wahrheit hineinführen. Er will uns die Augen öffnen. Dahinter ist ganz offensichtlich die Idee, dass es möglich ist, in alle Wahrheit geführt zu werden. Wobei wir alle Wahrheit relativieren müssen, das ist alle Wahrheit, die wir jetzt hier auf der Erde brauchen, um ein Leben zu führen zu Gottes Wohlgefallen. Es gibt haufenweise Wahrheiten, mit denen Gott uns nicht behelligt. Wir könnten nicht mehr schlafen, wenn er uns alle diese Wahrheiten offenbaren würde. Ja, was weiß ich. Kosmische Geheimnisse und was weiß ich, was es da alles für Dinge gibt. Wir könnten, unser Gehirn würde platzen. Der Speicher würde überlaufen. Da würde es irgendwie einen Stromausfall geben oder irgendwie. Ja, so in seiner Gnade, Gott sagt, nein, nicht alles, was ich weiß, offenbare ich euch. Nicht alle Wahrheit. Nur das, was ihr jetzt braucht. Den Rest machen wir dann in den Ewigkeiten. Dann könnt ihr schauen und staunen und lernen und dann zeige ich euch Dinge und in Ewigkeiten werdet ihr immer noch sagen, was für eine Weisheit, was für ein Gott, was für ein Genie ist unser Gott. Das kommt später. Jetzt nur einen winzigen Ausschnitt, aber einen ganz wichtigen Ausschnitt aus den Wahrheiten Gottes, nämlich den, den man braucht, um ein Leben zu führen zu Gottes Wohlgefallen. Und all das ist enthalten in dem, was wir die Bibel nennen, in den Heiligen Schriften. So, was heißt nun, er öffnete ihnen die Schriften. Hier müssen wir nicht lange suchen, sogar gleich im selben Kapitel haben wir eine Definition oder eine Erklärung. Was heißt die Schriften öffnen? Du weißt ja damals, also da gab es ja nicht ein Buch, wie wir heute die Bibel haben. Ja? Dann kannst du sagen, die Schriften öffnen, ja, heißt einfach die Bibel auftun. Nein, die hatten Rollen und die waren sehr, sehr groß. Ja? Und eine Rolle war eben meinetwegen nur Jesaja oder irgendein anderes Buch. Ja? So hat Jesus dann diese Rollen ausgebreitet und die Schriften geöffnet oder was hat er gemacht? Die Bibel erklärt die Bibel. Und hier siehst du, was dieser Begriff bedeutet. Eine andere Situation, aber im selben Kapitel 24, ab Vers 44. Jesus zeigt sich wieder Jüngern, aber nicht die von Emmaus, andere. Und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich bei euch war, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Jetzt kommt's, 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Das bedeutet, die Schriften zu öffnen. Das Verständnis wird geöffnet. Mit uns passiert etwas. Und wir fangen an zu sehen. Und wenn wir regelmäßig so etwas beten, wie David gebetet hat, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz, dann werden wir auch Offenbarung bekommen. Dann werden wir Dinge sehen, die in keinem Bibelkommentar stehen. Und wir sehen Zusammenhänge. Wir bekommen vom Heiligen Geist inspirierte Parallelstellen. Und wir bekommen einfach ein Staunen über seine Weisheit und über die Dinge, wie die so miteinander zusammenhängen und verzahnt sind. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte unser Lehrer sein. Ein guter Start wäre, das einzuüben, dass wir uns eingestehen, trotz der Tatsache, dass wir seit dem 6. Lebensjahr lesen können. Und sogar manche Abitur haben, manche sogar auf der Unität waren. Wenn der Heilige Geist uns nicht die Augen auftut, können wir den größten Blödsinn hineinlesen und hinein uns vorstellen in die Bibel, was nichts mit Glauben zu tun hat. Wir sind total hilflos und angewiesen. Wenn der Heilige Geist uns nicht die Augen öffnet, werden wir weiterhin nichts verstehen oder das Falsche verstehen. So, wir können das ein bisschen einüben, wir können uns das zur Gewohnheit machen, dass wir, bevor wir unsere Bibel aufschlagen, dass wir einen Moment innehalten und sagen, Heiliger Geist, du bist der Autor dieses Buches. Du alleine weißt, was das bedeutet. Lesen kann ich, ja, ich kann Buchstaben aneinanderreihen, kann das zu Worte identifizieren, aber was das wirklich bedeutet, kann nur der Heilige Geist mir offenbaren. Und ich demütige mich und sage, ich brauche dich, ich bin hilflos, ich kann mir viel zusammenreimen, aber ich kann nicht das Licht sehen. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ich brauche dich. Und Jesus hat diese kostbare Verheißung gegeben, dass er unser Lehrer sein wird, der Heilige Geist, und dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und wir flehen ihn an und sagen, tu du das bitte. Öffne mir die Augen. Zeige mir, worum es wirklich geht. Zeige mir das Herz Gottes. Zeige mir die Liebe des Vaters zu Jesus. Zeige mir das Herz Jesu zum Vater. Zeige mir, worum es dir geht. Warum gibt es mich? Was sind deine Gedanken über mein Leben? Rede zu mir durch dein Wort. Mach das Wort lebendig. Öffne mir die Augen. Und in dieser Gesinnung wird der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen und lebendig machen. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Heilige Geist will dieses Wort, das voller Leben ist, lebendig machen. Und dazu brauchen wir diese Abhängigkeit. Dafür müssen wir wegkommen von dem, du, ich bin schon groß genug, ich kann lesen. Ja, wir können lesen, können uns viel zusammenreimen, aber wir können nicht Offenbarung bekommen, es sei denn, Gott gewährt uns Offenbarung. Und in Klammern, Offenbarung hat ganz viel zu tun mit Gehorsam. Jesus sagt, wenn wir seine Gebote ernst nehmen, wenn wir sie halten, dann wird er kommen und sich uns offenbaren. Er wird kommen und sich uns offenbaren, durch den Heiligen Geist natürlich. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und das, was Jesus den Jüngern dort getan hat, auf dem Weg nach Emmaus und dann später in der anderen Situation in Lukas 24, dieses Öffnen der Schriften, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das tut nicht der Vater, das tut nicht Jesus, das tut der Heilige Geist. Und Paulus sagt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allem. Habt Gemeinschaft mit ihm. Habt einen Austausch, eine innige Beziehung, ein Geben und Nehmen und eine wirkliche Verbindung, einen wirklichen Austausch. Wir wollen wachsen in unserer Hingabe an den Heiligen Geist, unseren Lehrer, und immer mehr verstehen, wie hilflos und abhängig wir sind. Und ohne ihn können wir gar nichts tun. Gar nichts. Wir können nicht beten, wir können nichts verstehen, wir können nicht das Wort weitergeben, wir können überhaupt nichts tun ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn so dringend. Aber er ist da und er wartet geduldig, bis wir endlich zur Vernunft kommen und sagen, wie viel haben wir doch auf unseren Verstand uns verlassen. Und jetzt wollen wir uns auf ihn verlassen. Halleluja, Halleluja. Vorhin haben die Jünger von Emmaus gesagt, als sie reflektierten das Gespräch, wo ihnen das Wort gebracht wurde über Jesus, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften geöffnet hat. Lass uns mal zur Apostelgeschichte 18 gehen. Und hier ist ein Mann Gottes, Apollos. Und von dem wird gesagt in Vers 24, ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brünstig, oder vielleicht in uns Sprache besser, feurig, so sagt es auch die Schlachterübersetzung, feurig im Geist. Redete und lehrte er sorgfältig von Jesus, wiewohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Zwei Dinge werden von ihm hier genannt und die hängen miteinander zusammen. Er war mächtig in den Schriften und er war feurig im Geist. Wieso war er feurig im Geist? Das heißt, er hat gelernt, aus dem Eifer Gottes zu leben, hat gelernt, von Gott her motiviert zu sein. Er brauchte nicht tolle Anbetung und Leute um ihn herum, die alle begeistert waren. Er hatte gelernt, aus Gott heraus motiviert zu sein. Und das brauchen wir manchmal. Dass wir nicht warten auf irgendwelche Impulse von außen, sondern wenn alles da niederliegt und Leute sich der Passivität hingeben und träge werden und müde werden und gelangweilt werden, wir müssen die Quelle kennen und wir müssen lernen, aus Gott heraus motiviert zu sein. Dank sei Gott für Ermutigung und für Inspiration und für Ermahnung, die es gibt, auch von Geschwistern und auch von Leiterschaft. Aber Reife oder Mündigkeit fängt da an, wo du gelernt hast, dich selber zu motivieren. Wo du gelernt hast, die Dinge zu tun, die du verstanden hast und die richtig sind. Und sie tust von ganzem Herzen. Feurig im Geist war er. Warum? Weil er diese Beziehung hatte zu den Schriften. Er war mächtig, er war bewandert in den Schriften. Was für ein Vorbild. Und er tat dasselbe, was auch Paulus getan hat. Er hat die Schriften benutzt und hat gelehrt über Jesus und hat gezeigt, dass Jesus der Christus ist. Das ist, was er getan hat. Johannes Kapitel 20. Das zeigt uns, die Schriften sind der Weg zum Glauben. Vers 30, auch viele andere Zeichen hat uns zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Ja, so das, was wir in den Evangelien haben, ist eine kleine Auswahl. Ja, viel, viel, viel mehr hat Jesus getan. Aber wofür haben wir diese Auswahl? Vers 31. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das Beste, was du einem suchenden Menschen antun kannst, der auf der Suche ist nach Gott, gib ihm das Johannesevangelium und sag, liest du selber. Und bete Gott, wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir. Und Gott selber in dieser wunderbaren Sprache des Johannesevangeliums wird die Schönheit und die Realität Gottes offenbaren. Er wird wissen, es gibt Gott. Er wird wissen, das kommt nicht von einem Menschen. Das hat nicht sich ein Mensch ausgedacht. Das sind Worte voller Leben, voller Kraft. Das sind Worte von Gott. In Gottes Wort ist Lebenskraft. In Gottes Wort. Gott selber zeigt sich durch sein Wort. Und er zeigt sich auf eine solche Art und Weise, dass jemand berührt wird und er weiß, dass er weiß, es gibt Gott. Und von da geht die Suche weiter. Das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt, meine Geschichte mit dem Bibelwort im Kuhstall. Ich war der einzig Überlebende einer Hippie-Kommune, die sich aufgemacht hat. Wir machen die neue Gesellschaft, Love and Peace. Und das endete nachher in fliegenden Untertassen. Wenn du sagst, fliegende Untertassen gibt es nicht, ich habe sie gesehen. Man muss den Kopf einziehen, um nicht getroffen zu werden. Die flogen durchs Zimmer. Und vieles andere Hässliche flog da auch und böse Worte und es endete im Chaos und alle sind weg und ich war der letzte Mohikaner, der letzte Überlebende da mit einem Hund und einer Katze und da war ich in diesem Haus. Alle Pläne, alle Träume waren verstoben. Ja, was jetzt, wie geht's jetzt weiter? Es wurde Winter, es war kalt und ich war da in diesem zugigen Bauernhaus und die Mäuse huschten durchs Wohnzimmer. Und der Kater hatte seine Freude daran, er musste nicht mal rausgehen, der konnte im Wohnzimmer Mäuse fangen. Es war ein altes Fachwerkhaus, wo der Wind durchpfiff. Und es war kalt und ich hatte kein Geld für Kohlen. Und dann habe ich oben auf dem Boden nach Holz gesucht. Und da war unter all den anderen Sachen, die ich dann da verbrannt habe, da war ein Bild. Und ich wollte dieses Bild zerbrechen und in den Ofen tun, weil es zu groß war. Passte nicht rein, wollte es zerbrechen. Und auf einmal schaute ich drauf. Und es war gar kein Bild, es war etwas Geschriebenes. Und ich schaute das an und da las ich Worte. Ich werde das nie vergessen. Ich war auf Yoga, auf Hinduismus, auf Droge, auf alles Mögliche. Das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, war Christ sein. Das ist spießig, das ist altmodisch, das ist überkommen, das ist totaler Unsinn. Und da stand, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das stand da und ich habe das gelesen und das war, wie wenn ich mit einem Baseballschläger eins über den Kopf gebraten gekriegt hätte. Ich war hellwach und ich wusste, das ist Gott. Ich hatte keine Ahnung, wer. Ich hatte universales kosmisches Bewusstsein und habe meditiert, um das zu erreichen und alles möglich. Du, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich 8 Stunden, wo andere Leute fleißig arbeiten, 8 Stunden meditiert mit einem verrückten Yogi in Kopenhagen. 8 Stunden. So, kosmisches Bewusstsein, okay. Göttliches Sein, okay. Dann las ich diese Worte und ich wusste, es gibt einen Gott und der ist eine Person und der kennt mich. Als ich das gelesen habe, es hat mich getroffen und ich wusste eins, es gibt Gott. Ich wusste nicht, wie der heißt und wo man den findet und was los ist, aber ich wusste eins, dieses Wort hat mich so tief getroffen, weil meine große Not war Angst. Ich war getrieben von Todesangst. Manchmal so krass, dass ich mich nicht auf die Straße getraut habe. Weil ich dachte, alle sehen, wie verrückt ich bin und die fangen mich gleich ein und sperren mich in die geschlossene Psychiatrie ein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wusste, es gibt Gott. Ich schaute nach oben. Ich dachte, jetzt sehe ich ihn gleich. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber das war da. Und was ich gemacht habe, ich habe dieses Brett, dieses Schild, habe ich nicht in den Ofen getan. Ich habe es angenagelt an einem Pfosten im Kuhstall, wo das Plumpsklo war. Ich weiß nicht, ob jemand mal so alte Bauernhäuser kennt, wie man das so früher hatte. Da habe ich das angenagelt. Und da muss man ja immer bekanntlich mindestens einmal am Tag erscheinen an diesem Ort. Und immer, wenn ich dorthin ging, habe ich gelesen, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das war ein Meilenstein. Es hat noch Monate gedauert, bis ich dann Jesus erkannt habe und ihn angenommen habe als mein Retter und mein Befreier und ein Erlöser. Aber dieses Wort war ein Meilenstein. Vielleicht das erste markante Ding auf meinem Weg zu Gott. Es ist Kraft im Wort. So, wenn da jemand ist, der sagt, ich suche Gott, wunderbar, hier hast du Johannes Evangelium. Lies es und lies es in der Weise, dass du sagst, Gott, wenn es dich gibt, zeig du dich mir. Und dann lies und lies und lies. Und er wird Offenbarung bekommen, weil niemand hat mehr Interesse, dass er Gott erkennt als Gott selber. Wir müssen ihn nicht zutexten und ja nicht vorschnell. Guck mal, hier ist ein Übergabegebet. Wenn du das betest und dann bist du dein Kind Gottes. Lass das sein. Lass das sein. Jemand kann das aus dem Verstand beten und du freust dich wie ein König und denkst, du hast einen Menschen gerettet. Der geht nach Hause und sagt, so, jetzt soll ich Christ sein? Ha? Da hat sich ja nichts geändert. Er hat nicht seine Sünden gesehen, er hat nicht das Heil gesehen von Golgatha, er hat gar nichts gesehen. Er hat bloß einen religiösen Ritus vollzogen. Und ich fürchte, heutzutage, Gemeinden sind voll von Menschen, die eine Karte unterschrieben haben, die ein Gebet des Sünders gebetet haben und die nie von Neuem geboren sind, die nie eine wirkliche Begegnung mit Gott hatten. Und ihr ganzes Leben gibt Zeugnis davon, dass das wirkliche Leben aus Gott fehlt. Gott hat Kraft, sich selber zu zeigen durch sein Wort, weil da Lebenskraft ist in seinem Wort. Halleluja. Er offenbart sich und man kann durch das Wort Gottes die Erhabenheit, die Größe, die Schönheit, die Majestät und die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Jesu sehen. Und man wird sagen, wie wir gesungen haben, einzigartig, wunderbar. Nirgendwo gibt es ein Wesen, das auch nur annähernd sich vergleichen könnte mit der Herrlichkeit Christi. Nirgendwo gibt es das. Diese unglaubliche Mischung von Autorität, von Kühnheit und Sanftheit und Zartheit und Erbarmen, von Gerechtigkeit und Gnade. In der Welt entweder Gnade, dann ist das alles Wischiwaschi und da ist keine Kontur, da ist keine Wahrheit, da ist keine Klarheit. Oder aber da ist Klarheit und Gerechtigkeit und dann ist da keine Gnade. Aber in ihm passt alles wunderbar, widerspruchslos zusammen. Löwe und Lamm. Und durch das Wort Gottes offenbart er sich selber. Ich glaube, der Hauptgrund, warum die Evangelien geschrieben sind, dass wir durch den Heiligen Geist ein Porträt haben von Jesus. Dass wir sein Wesen erkennen, sein Herz erkennen. Nicht nur, was er getan hat, sondern was ihn bewegt hat und warum er getan hat, was er getan hat. Das Wort Gottes ist uns gegeben, voller Geist und Leben, um uns Offenbarung zu geben über Jesus. Dafür ist das Wort Gottes uns gegeben. Und entweder wir bekommen Geschmack daran, und das würde bedeuten, wir müssen die Passivität, die Lähmung und den Widerstand und die Rebellion unseres eigenen Fleisches kreuzigen. Andererseits werden wir niemals die Herrlichkeit Christi im Wort sehen. Niemals. Oder aber wir sagen, ach, Bibel, habe ich schon mal gelesen, du, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Jemand sagt, du, ich bin durch die ganze Bibel gegangen und es hat mir nichts gebracht. Und der Pastor sagt, okay, aber lass mal die Bibel durch dich gehen. Das ist ein Unterschied, ob du intellektuelle Rosinen suchst oder ob du eine Begegnung hast mit dem lebendigen Gott. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und der Geist Gottes will das Wort lebendig machen. Und wir brauchen diesen Zugang zu diesem Geheimnis, wie das Wort Gottes wieder lebendig wird, wie es süß wird, wie die Kraft, wie das Leben aus dem Wort herausfließen kann und uns inspirieren kann. Das ist, was wir brauchen als gelangweilte Charismatiker. Die so gelangweilt sind, dass sie sich nach jedem neuen Hype und Sternchen und Glitter und Zeugs und was immer sich ausstrecken und fasziniert sind von diesen Dingen. Wir wollen fasziniert sein von Jesus. Wir wollen ein Herz haben für ihn. Und das kommt nur durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Auf keine andere Art und Weise. Eine der bedeutendsten Aussagen der Bibel in meinen Augen. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Die heiligen Schriften haben das Potenzial, dich weise zu machen. Jede Schrift ist von Gott eingegeben, von Gottes Geist eingegeben, wörtlich eigentlich ausgehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Hier behauptet Paulus, dass die Schriften nicht Menschenprodukt sind, sondern inspiriert, ausgeatmet, ausgehaucht durch den Heiligen Geist sind. Und entweder das ist so, dann hat das gewaltige Konsequenzen für dein Glaubensleben, oder es ist nicht so, dann hat das auch gewaltige Konsequenzen für dein Glaubensleben. Aber du musst herausfinden, was es mit dieser Aussage auf sich hat. Die kann man nicht einfach so überlesen und da weitergehen. Die Schriften sind von Gott gegeben. Und das, was Timotheus zu dieser Zeit hatte und was er kannte, ist das, was wir heute nennen, das Alte Testament. Mehr hatte er nicht, weil Paulus war gerade dabei, hier 2. Timotheusbrief zu schreiben. Und das wurde dann auch hinzugerechnet zu den Schriften, genauso wie die Evangelien. Ja. So, da war die Erweiterung, da war das Verständnis, wo die Juden nicht mehr mitkonnten, wo nur die, die durch den Heiligen Geist erleuchtet wurden, verstanden haben. Die Schriften des Paulus, die Evangelien, gehören mit zu dem, was man nannte die Heiligen Schriften. Und wer jemals diese Atmosphäre, diese Reinheit, diese Frische, diese Klarheit eingeatmet hat, die aus den Schriften kommt und dann mal aus Versehen, weil er eine katholische Bibel in der Hand hatte, in den Apokryphen gelandet ist, der merkt sofort, hallo, wo ist denn hier die Klarheit, wo ist denn hier die Frische, wo ist denn hier das Leben, wo ist hier die Inspiration, ugh, das passt nicht. Gott selber bezeugt unserem Geist, wo die Wahrheit ist, ihr Lieben. Damals in den Tagen, die ich vorhin beschrieben habe, als ich aus dieser Finsternis errettet wurde. Ich hatte Freunde, die sind ein paar Monate oder ein halbes Jahr vor mir auch aus den Drogen heraus gerettet worden und sind Kinder Gottes geworden, sind Christen geworden durch den Heiligen Geist. Und dann hat der Herr sie in Verbindung gebracht mit einer Gemeinde. Und eines Tages, und niemand wusste, wie das gekommen ist, lag neben der Bibel auf dem Tisch im Wohnzimmer, lag das Buch Mormon. Keiner wusste, wie das da hingekommen ist. Und natürlich, sie hatten von nichts eine Ahnung. Ja? Sie wussten Jesus, Bibel, okay. Ja? Und jetzt hier Buch Mormon. Und haben gedacht, na, das wird dann Bibel Teil 2 sein oder so. Ja? Die von keiner Theologie irgendeine Ahnung hat, die nie auf einem Seminar gewesen sind, die nie irgendwelche Lehre gehört haben über irgendetwas. Sie beschließen, wir lesen jetzt Bibel und wir lesen Buch Mormon. Nach ganz kurzer Zeit haben sie gemerkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Aus dem einen kommt Klarheit und Leben und Frische und Wahrheit und das andere ist so merkwürdig und so komisch. Und sie haben gesagt, wir wissen nicht, was mit diesem Buch ist, aber das wollen wir nicht mehr weiterlesen. Der Geist Gottes, die sind nicht ins Internet gegangen und haben gesagt, ja, wo haben wir jetzt hier apologetische Abhandlung, was ist mit den Mormonen, ist das koscher oder nicht? Nichts, sie hatten von nichts eine Ahnung und Internet gab es noch nicht. Aber der Heilige Geist ist da, er führt, wenn wir offen sind. Wenn wir natürlich unsere Prägung haben, wir möchten unbedingt unsere Tradition und unsere Prägung und unser charismatisches Glaubensverständnis irgendwie aufrechterhalten, dann ist es schwer für den Heiligen Geist. Aber wenn wir einfach sagen, egal, und wenn die heiligen Kühe alle geschlachtet werden, die ich gefüttert habe und die mir so kostbar waren. Und wenn das alles dahin kommt, mir ist egal, ich will einfach nur die Wahrheit. Wenn diese Gesinnung da ist, mir ist egal, ob du von Baptisten, von Pfingstler, von Katholiken oder von Mormonen oder von irgendwoher kommst. Der Geist Gottes wird dich in alle Wahrheit führen, wenn du die Wahrheit haben willst. Wenn du deine Tradition bestätigt haben willst, gute Nacht, du wirst es bekommen. Es gibt genügend Leute, die auf dem Holzweg sind, die dich bestätigen. Willkommen auf dem Holzweg. Aber es gibt den Heiligen Geist und der leitet in aller Wahrheit. Und er benutzt das geschriebene Wort Gottes. Das geschriebene Wort Gottes. Und wir können in diese Klarheit kommen, in diese Gewissheit kommen, wo wir wirklich frei sind von, ja, aber was ist, wenn? Und was ist, wenn der Recht hat? Und was ist, wenn dieses Buch stimmt? So oft bekomme ich Mails von Leuten, die sagen, ich habe immer das geglaubt, jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt bin ich völlig verwirrt, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, wunderbar, dass du verwirrt bist. Dann gehst du jetzt ins Wort und du lernst Gott kennen und da kommt Klarheit und deine Verwirrung wird aufhören. Die Leute möchten gerne einen Index haben, welche Bücher sind Mist, welche christlichen Gruppen sind Mist, welche Lehren sind Mist. Lass uns doch das Original kennenlernen. Und dann haben wir das, was Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit und macht uns gewiss und macht uns fest. Und das brauchen wir. Das brauchen wir jetzt und wie ich gesagt habe, für die kommenden listigen satanischen Anschläge auf die Gemeinde, die in Vorbereitung sind. Ein Tsunami von Dreck und Schmutz und List und Bösheit rast auf die Gemeinde zu und die Gemeinde hat keine Ahnung. Ist völlig ahnungslos und sie feiert happy und die Kapelle spielt auf der Titanic, aber das Leck ist schon geschlagen. So kommt mir manchmal vor, die charismatische Bewegung. Und dank sei Gott, dass es mehr gibt als das und dass es Klareres gibt. Sagst du, ja, wie glaubst du jetzt nicht mehr an den Heiligen Geist? Oh ja, mehr als vorher. Sprichst du nicht mehr in Sprachen? Oh ja, mehr als vorher. Aber charismatisch war gestern. Jetzt geht es in etwas Neues hinein. In was denn? In die Wiederherstellung der neutestamentlich-apostolischen Gemeinde. Und die ist sehr verschieden von der charismatischen und von der Pfingst- und von der Baptistengemeinde. Sehr verschieden und viel spannender und viel ertragreicher, viel fruchtbarer und viel kostspieliger. Nur mal zur Information, ich bin jetzt in der Mitte von Seite 3 von meinem Konzept, das noch einige Seiten weitergeht. Macht euch auf einen langen Abend gefasst. Nein, aber ehrlich, wann habe ich denn angefangen? Um 9. Ach, na dann ist ja erst eine Stunde vorbei. Dann können wir noch ein bisschen. Wenn du müde bist, mach ein Nickerchen. Wenn du das schaffst. Ich gebe einfach ein paar gute Hinweise, was man studieren könnte. Hast du jemals studiert, welche Einstellung Jesus hatte gegenüber den Schriften? Hast du das jemals studiert? Studiere das bitte. Welche Sicht Jesus hatte von den Schriften? Warum ist das so wichtig? Weil du sollst sein Nachahmer sein. So, wenn du herausfindest, Jesus hat eine ungeheure Wertschätzung vor den Schriften. Und er hatte die Sicht, die Schriften, das ist nicht Jesaja, das ist nicht Mose, das ist nicht David, sondern es ist der Heilige Geist, der durch diese Menschen spricht und diese Worte aufgeschrieben hat. Wenn du Jesus siehst in dieser Einstellung, dann hat das gewaltige Konsequenzen für dich, weil du bist sein Nachahmer. Und ich habe das Vorrecht, für ein paar Jahre evangelische Theologie studiert zu haben. Und mir tun heute noch diese Professoren leid, die dort einen Quatsch erzählt haben, dass du es nicht glauben kannst, aus ihrem Wissen und ihrem Verstand und ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen und was die da alles gemacht haben. Und ich saß da und habe nur in Sprachen gebetet und habe gesagt, Herr, erbarme dich über diese armen Leute. Und ich lernte dann, Dämonen damals, das waren Mythen. Und am Nachmittag ging ich zu meinem geistlichen Lehrer und habe gelernt, wie man Dämonen austreibt. Das war eine spannende Zeit. So, ist ein Unterschied, lebendiges Wort zu haben oder viele leere Wörter zu haben über eine Bibel und über einen Gott, den man nicht kennt. Da ist ein himmelweiter Unterschied. So die Wertschätzung, die Hochachtung, den Respekt, den Jesus hatte vor dem Wort Gottes, das zu studieren, ist absolut kostbar. Und wenn wir das studieren, dann sind wir nicht mehr verwundert, warum wir dieselbe Gesinnung bei den Aposteln finden. Viele Male zitieren die Apostel aus dem Alten Testament und sagen, der Heilige Geist sprach. Im Hebräerbrief findest du das, findest du in Apostelgeschichte, findest du an vielen, vielen Stellen, dass sie das Wort Gottes aus den Schriften zitieren und sagen, es war Gottes Wort. Gott hat gesprochen. Das war die Sicht der Apostel. So, was bedeutet das für dich, wenn Paulus sagt, seid meine Nachahmer? Du hast keine Wahl. Du musst diese Sicht übernehmen. Und dann klärt sich so viel Nebel und so viel Verwirrung und so viel Durcheinander, weil du dann diese Sicht bekommst, dass die Schrift die Grundlage deines Glaubens ist. Du sagst, nein, nicht die Schrift, die Person Jesu. Okay, aber woher weißt du, ob das wirklich der Jesus ist, von dem die Apostel geredet haben, oder ob das ein anderer Jesus ist? Nur durch die Schriften kennst du den Unterschied. Wenn du die Schriften nicht kennst, du kannst nicht wissen, handelt die Predigt von dem Jesus der Bibel, von dem Jesus, den die Apostel gepredigt haben, oder ist es ein New Age Jesus? Ist es ein Jesus aus dem Hüttenroman? Ist es ein Jesus von liberaler Theologie? Ist es ein Jesus von Emerging Church? Du kannst das nie wissen, es sei denn, du kennst die Schrift. Verstehst du? Nur die Schrift kann dir klar definieren, wer der Jesus der Bibel ist. Darum werden wir morgen Nachmittag eine ganze Einheit machen und uns nur Merkmale anschauen, der Jesus der Bibel. Und das wird extrem wichtig sein. Und wenn du diese Dinge vor Augen hast, kannst du jede Irrlehre von Weitem mit geschlossenen Augen erkennen. Am Gestank. Wenn wir die Herrlichkeit, die Reinheit, die Klarheit Christi im Wort sehen, dann merken wir, was für ein erbärmliches, schwaches Imitat uns da angeboten wird durch die vielen, vielen Angebote, die heute da sind. Wir sind verdorben für dieses Zeugs, weil wir das Echte so geschätzt haben und so gekostet haben und gesagt haben, was gibt es Herrliches und Erfrischendes und Schöneres als das? Für was sollen wir absteigen in diese sumpfigen Niederungen? Für was? Wir brauchen das nicht. Wir werden heilig einseitig, ohne uns dafür zu entschuldigen. Halleluja. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Matthäus 22, Vers 29. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Also mit anderen Worten, es ist sehr gefährlich, die Schriften nicht zu kennen. Weil das Merkmal eines Menschen, der sich irrt, ist ja nie, er weiß genau, dass er sich irrt. Jeder, der sich irrt, ist ja davon überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Deswegen ist Irrtum so gefährlich. Der sich irrt, weiß nicht, dass er sich irrt. Das macht das Wesen des Irrtums aus, von Täuschung. Wenn man weiß, dass man geirrt hat, würde man ja sofort wieder auf den richtigen Weg gehen. Aber nein, es geht immer weiter auf dem falschen Weg. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Was ist die Kraft Gottes? Jesus, durch den Finger Gottes hat er Dämonen ausgetrieben. Die Kraft war auf ihm. Es ist der Heilige Geist. So wiederum haben wir dieses Doppelpack, die Schrift und der Geist Gottes. Das geschriebene Wort Gottes, das der Heilige Geist zu einem lebendigen Wort macht. Das ist dann das, was wir das Lebendige, das Rema-Wort nennen. Und wir leben von jedem Rema-Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Aber wo kriegt man Rema her? Du brütest zusammen mit dem Heiligen Geist über den Schriften. Da kommt Rema her. Das Logos wird verwandelt in ein persönliches Wort, das dich anspricht von Gott selber. Es ist der Geist Gottes, der das Wort lebendig macht. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und dann leben wir durch diese Worte. Gehen wir mal zur Apostelgeschichte 24. No, Vers 24, Kapitel 4, sorry. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 24. Hier sehen wir ein, wie ich finde, herrliches, sehr einfaches, aber sehr, sehr wirksames Glaubensbekenntnis der ersten Gläubigen. Das ist, was ihr Lebensbild geprägt hat. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast: Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Drei Dinge nennen sie hier, die für sie wie so ein Fundament sind. Gott ist der Herrscher. Gott regiert. Die Dinge, die passieren, sind ihm nicht aus dem Ruder gelaufen. Das wird so, so wichtig sein. Darum betont Offenbarung, wenn es um die schrecklichen Taten des Antichristen geht: Es ward ihm gegeben eine kleine Zeit. Nicht er hat sich genommen, was er wollte. Es ward ihm gegeben. Das heißt, er ist in dem Plan Gottes. Gott ist darüber, Gott ist größer. Und diese Offenbarung: Gott ist der Herrscher. Er hat alles in seiner Hand und er kann die schrecklichsten Dinge, Missbrauch, geistlichen Missbrauch, er kann die furchtbarsten Dinge benutzen und daraus Herrlichkeit machen. Wenn wir kooperieren, wenn wir mit ihm mitgehen, wenn wir Schritte gehen, die er uns aufzeigt, die furchtbarsten Dinge, die geschehen sind in deinem Leben, kann Gott benutzen, um daraus Leben zu machen. Gott ist größer als die Finsternis. Wie es in dem Psalmen heißt: Er macht die Feinde zu Mist auf dem Acker. Wofür kommt der Mist auf den Acker? Damit es eine ordentliche, kräftige Ernte gibt. So, der Feind wird eingespannt, wird missbraucht, um noch Frucht hervorzubringen in unserem Leben. Das kann nur Gott tun. Die furchtbarsten Dinge, die bösesten Dinge, die Menschen sich ausdenken können, kann Gott benutzen und kann daraus einen Segenstrom machen. Ihr alle kennt das Beispiel von Joyce Meyer, die schrecklichen Missbrauch erlebt hat. Aber Gott hat sie geheilt und Gott hat sie gelehrt, was die Kraft der Vergebung ist und was die Kraft der Wahrheit ist und die Kraft des Gehorsams ist. Und heute ist sie eine Quelle der Ermutigung für Millionen und Millionen und Millionen von Menschen auf dem ganzen Globus. Sie wäre das nicht ohne diese Erfahrung, die sie damals durchmachen musste. Aber als sie das durchgemacht hat, hat sie gesagt: Warum passiert das? Warum? Warum mit mir? Warum? Wo ist der Sinn? Das ist doch total furchtbar und sinnlos. Jetzt würde sie das nicht mehr sagen. So, das ist Gott, der das Böse umdrehen kann, der Herrscher. Er ist der Herrscher. Wenn ich das wirklich glaube, dann muss ich bekennen, das, was Paulus sagt, dass alle Dinge zum Besten dienen müssen, zum Guten zusammenwirken müssen für die, die Gott lieben. Alle Dinge. Auch dein mobbender Arbeitskollege, auch dein unausstehlicher Chef oder dein Nachbar oder dein Ehepartner, mit dem du nicht klarkommst. Alle Dinge müssen zum Besten dienen. Wenn du mitmachst, wenn du dich verhärtest, wird es immer nur noch schlimmer werden. Aber wenn du mitmachst, wenn du kooperierst, wenn du lernst, das Böse mit Gutem zu beantworten und zu überwinden, Gott kann alle schrecklichen Dinge benutzen. Halleluja. Er ist der Herrscher. Er regiert. Er ist souverän. Da ist nicht ein Teufel, der losgelassen ist und den man jetzt nicht mehr einfangen kann. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los oder irgend sowas. Gott ist nicht der kleine Zauberlehrling, sondern Gott ist der Meister. Und er sagt: All diese finsteren Dinge werden benutzt werden, um die Gemeinde herrlich zu machen, um die Gemeinde klar zu machen, um die Gemeinde zu einer überwindenden Gemeinde zu machen. Halleluja. Und dann, er ist der Schöpfer. Alles, was wir um uns herum sehen, die Berge, die Tiere, die Pflanzen, alles, was wir sehen, die Schneeflocken, alles, was wir sehen. Hoffentlich kommt bald Schnee. Alles ist von ihm. Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Und wenn man mal so durch die Landschaft fährt, jetzt die Bäume sind so herrlich bunt. Ja? Was für ein Ding ist ein Baum? Guck mal, wenn wir sowas bauen, was in der Landschaft steht, dann ist es ein Stahlgerippe oder irgendwie so eine Windmühle. Die sieht doch potthässlich aus im Vergleich zu einem Baum. Ja? Da siehst du, was für ein Genie Gott ist, was für eine Harmonie, was für eine Schönheit, was für ein Sinn für Ästhetik hat. Er ist ein gewaltiger, ein herrlicher Gott. Also wenn wir Gott lieben, wir müssen Ästheten werden. Das geht überhaupt gar nicht anders. Das kann gar nicht sein, dass wir keinen Geschmack für Farben, für Harmonie, für Formen entwickeln, wenn wir sehen, wie kreativ Gott ist. So ist der Herrscher, er hat alles geschaffen. Und das Dritte, das ist wie eine Klammer, die beiden Dinge miteinander verbindet. Gott hat gesprochen durch das geschriebene Wort. Da ist die Schöpfung beschrieben, da ist die Macht Gottes beschrieben, da ist beschrieben, wie Gottes Plan in der Endzeit erfüllt wird und wie Gott an sein Ziel kommt. Das ist die Klammer, die Schrift ist das, was das zusammenhält. Gott ist der Herrscher und Gott ist der Schöpfer. So, das war ihr Glaubensbekenntnis. Das war ihre Sicht von Gott. Das ist eine große Quelle der Inspiration, die Gebete der ersten Gläubigen einmal anzuschauen und zu sehen, wie sie Gott angeredet haben. Wann hast du letztes Mal ein Gebet gehört in der Gebetsstunde? Gott, du Herrscher. Oder mindestens zweimal beten die Apostel, du Herzenskenner aller. Wann haben wir zum letzten Mal solche Gebete gehört? Ein Gott, der die Herzen kennt, der die Herzen erforscht, der ist fast nicht bekannt. Und das ist, warum wir so viel Täuschung haben, so viele schöne Dinge aus falschen Motiven, weil wir den Gott, der Herzen erforscht, nicht kennen und nicht kennen wollen und nicht sehen in der Schrift und nicht sehen, wie dringend wir den nötig haben. Gott wird durch die Schriften erkannt oder er wird nicht erkannt. Zum Mitschreiben. Gott wird durch die Schriften erkannt oder er wird überhaupt nicht erkannt. Durch die Schriften lernst du Gott kennen. Halleluja. Halleluja. Vielleicht noch einen wichtigen Gedanken. Ich habe viele Schriftstellen hier, die zeigen einfach dieses Verständnis der Apostel in Bezug auf die Inspiration der Heiligen Schrift. Das lasse ich alles weg. Wer das haben möchte, kann das ganze Konzept haben. Das biete ich an, sogar kostenlos als PDF. Und da gibt es viele, viele Schriftstellen, die ich hier nicht machen konnte aus Zeitgründen. Aber auf einen Punkt möchte ich noch hin, bevor wir dann ein Komma setzen. Die Glaubwürdigkeit der Schrift ist die absolute Voraussetzung, um Gott wirklich tiefer kennenzulernen. Die Überzeugung von der Glaubwürdigkeit der Schrift. Das ist absolut, das ist das Fundament. Wenn das nicht da ist, wenn wir nur denken, ja, da hat Paulus ein paar nette Gedanken geschrieben und David war auch ein Poet und war ganz romantisch und wir sehen das alles aus dieser Perspektive. Wenn das nicht das Wort ist, wenn das nicht vom Heiligen Geist gegeben ist, dann verpassen wir das Beste. Und wo kommt die Glaubwürdigkeit oder die Überzeugung von der Glaubwürdigkeit der Bibel her? Aus der Bibel. Die Bibel bezeugt ihre Echtheit. Die Bibel bezeugt, dass sie Gottes Wort ist. Und Gott sagt nicht einfach, das ist mein Buch und fertig, Punkt aus und so ist es jetzt, sondern er hilft uns, er kommt uns entgegen. Und er hat etwas ganz Geniales getan mit der Bibel. Er hat dort eine riesige Fülle von Prophetien eingearbeitet. Und ein Großteil dieser Prophetien hat sich buchstäblich erfüllt. Über das erste Kommen Jesu zum Beispiel gibt es über 300 Prophetien. Über 300 Prophetien in Bezug auf das erste Kommen Jesu, also Bethlehem, und dann sein Leben und sein Dienst und sein Sterben. Und alle diese 300 und mehr als 300 Schriftstellen haben sich alle wortwörtlich erfüllt. Ob es um die 33 Silberlinge ging, für die er verraten wurde, ob das sein Gewand ist, das aufgeteilt wurde, aber der Mantel nicht, ob es die Tatsache ist, dass sie seine Hände und Füße durchgraben haben, obwohl es niemand zu der Zeit auch nur eine Ahnung hatte, was er da überhaupt schreiben würde. Und so viele Informationen über seinen Geburtsort, Bethlehem. Und gleichzeitig aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, wie passt denn das, wenn er in Bethlehem geboren ist, dann wieso aus Ägypten? Und Fülle und Fülle und Fülle von Prophetien, die sich alle buchstäblich erfüllt haben. Nicht so vage, ja, könnte man so im weitesten Sinne auch als Erfüllung sehen, sondern die sich buchstäblich erfüllt haben. Und liegt es da nicht nahe zu sagen, wenn sich 300 Prophetien über das erste Kommen Jesu wortwörtlich erfüllt haben, ist es nicht sinnvoll anzunehmen, dass die vielen Prophetien über das zweite Kommen Jesu sich auch alle wortwörtlich erfüllen werden? Ja, das ist sehr, sehr naheliegend und sehr vernünftig. Das ist kein blinder Sprung, ich glaube das einfach. Nein, Gott gibt uns Argumente, Gott gibt uns vernünftige Gründe, dass wir überzeugt sein können, wenn wir überzeugt sein wollen. Wer nicht die Wahrheit sucht, wer nicht Gott sucht, der wird nichts finden in der Bibel. Er wird nur auf all die vielen Passagen kommen, die unverständlich sind, und die kennen wir alle. Aber lass uns mit den wenigen Passagen, die wir schon verstanden haben, arbeiten, und wir werden mehr Licht bekommen. Aber das Licht zu verschmähen, sich gegen die Wahrheit zu stellen und dann Dinge zu nehmen aus der Bibel, die uns heute nicht klar sind, das ist einfach und billig. Aber wo bleibt da die Wahrhaftigkeit? Wo bleibt da die Gradheit? Wo bleibt da die Verantwortung? So, Gott gibt Prophetien und er selber sagt, dass damit beweise ich, dass ich Gott bin. Schon mal gelesen? Jesaja 44, Vers 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher: Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen und das eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Mit anderen Worten, ich habe das Ende vom Anfang an verkündigt. Und wenn da irgendeiner beansprucht, Gott zu sein, dann soll er das auch tun. Soll er mir das nachmachen. Aber da ist keiner. In keinem anderen Buch der Weltliteratur, weder im Koran noch in der Bhagavad Gita oder was weiß ich wo, gibt es Prophetien, die nachprüfbar sind und die sich erfüllt haben. Das gibt es nur in der Bibel. Nur in der Bibel. Und Gott selber sagt, damit beweise ich, dass ich Gott bin. Weil wer das Ende schon beschreiben kann von Anfang an, der muss Gott sein. Wer das Zukünftige darlegen kann, bevor es passiert ist, der muss Gott sein. Der muss eine Fähigkeit haben, die das Menschliche weit übersteigt. Und Gott selber sagt, wenn da irgendeiner ist, der meint, Gott zu sein, bitte hervortreten und mal das nachmachen, was ich gemacht habe. So sage ich mal mit meinen Worten. Da ist keiner. Niemand kann das. Gott beweist mit Prophetien, dass er Gott ist. Wie willst du das anders erklären? Die liberale Theologie versucht es so, sie sagt, okay, wenn wir da eine Prophetie haben, zum Beispiel über König Kyros, der kommen wird und wird den Erlass machen, Jerusalem aufzubauen, dann wissen wir, wann das Buch Jesaja geschrieben ist. Weil wir ja wissen, so geht die Argumentation der liberalen Theologie, weil wir ja wissen, dass es einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, nicht gibt. Also wenn da was steht von König Kyros, der das und das macht, dann wissen wir, es muss geschrieben sein zu seinen Lebzeiten oder nach seinen Lebzeiten. Es kann nicht vorher geschrieben sein, weil es Offenbarung nicht gibt. So funktioniert der Zirkelschluss der liberalen Theologie. Das ist, was ich an der Uni gelernt habe. So funktioniert das. Und die halten die interessantesten Vorträge, und keiner sagt den Studenten, die da kommen, aus dem pietistischen Hinterland und was weiß ich wo alle her, und reihenweise im ersten, zweiten Semester fallen die alle ab vom Glauben. weil die so verwirrt werden durch dieses pseudowissenschaftliche Quatsche, dass sie jeden Glauben verlieren an die Zuverlässigkeit der Bibel. Und reihenweise in den ersten zwei Semestern fallen die ab, die armen Jungs, weil sie Gott und die Schrift zu wenig kennen und Glauben schenken diesen Herren Professoren, die von einem Gott reden, vor dem sie nie gestanden haben, den sie nie erkannt haben. Das ist ihre Grundidee, die sie nirgendwo offenlegen. Sie werden niemals offen das zugeben. Also unsere ganze Theologie baut auf die Idee, einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, das heißt, der Wunder tut, der redet, der sich offenbart, der Prophetien gibt. Einen solchen Gott gibt es nicht. Ob es Gott gibt oder nicht, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, ein Gott, der in Zeit und Raum eingreift, den gibt es nicht. Warum wissen sie das? Weil die Wissenschaft das ausschließt. Die Wissenschaft sagt, es gibt keine Wunder. Naturgesetze können nicht übergangen werden, können nicht gebrochen. Das ist die Logik der Theologie. Da haben sie ihre ganze Grundlage alle aus der Aufklärung, aber nicht aus der Gottesfurcht. Und sie werden das nie zugeben, sie werden dir das nie sagen. Das ist, worauf sie ihre ganzen Lehren gründen. Und Gott selber hat es uns leicht gemacht und er gibt Prophetien. Und es ist nachweisbar, wann welche Bücher ungefähr in welchem Zeitraum geschrieben sind. Und es ist nachweisbar, ja, dass diese Theorie, dass das alles nachträglich nach den Ereignissen geschrieben wurde, dass das dummes Zeug ist. Ja. Aber wenn man es so glauben will, dann biegt man es so hin. Aber die, die aufrichtig sind, die werden zu dem Entschluss kommen, Gott ist wahrhaftig. Und Gott hat in Form von Prophetien Beweise geliefert, dass dieses Buch übernatürlich ist. Und es gibt fantastische Bücher, die man studieren kann zu diesem Thema. Ich glaube, ein paar führe ich auch auf oder mindestens ein, zwei in der Literaturliste hier. Und man kann diese Dinge studieren und man sieht einfach, wie genial das alles ist. Ja. Prophetien, die so präzise sind, die so unglaublich klangen und dann haben sie sich erfüllt und jeder sagt, na klar. Ja. Über die Zerstreuung Israels und am Ende der Tage werde ich sie wieder sammeln und in ihr Land bringen. Und die Wüste wird blühen und fruchtbar sein. Du kannst hier im nächsten Supermarkt gehen und da kannst du Jaffa-Orangen kaufen. Das konntest du vor 100 Jahren nicht, weil da die Wüste tot war, weil dort keine Jaffa-Orangen wuchsen. Und es heißt dort von Israel, wenn es wiederhergestellt ist, ihre Früchte werden den Erdkreis füllen. So jede Jaffa-Orange im Supermarkt nebenan ist ein Beweis, Gott ist wahr. Hättest du vor 100 Jahren jemandem gesagt, wir werden einmal hier Früchte kaufen von dem, was damals Palästina genannt wurde, dann hast du gesagt, bist du verrückt? Kennst du die Reiseberichte von Leuten, die da gewesen sind, was die geschrieben haben? Und das ist eines der ödesten, totesten, wenn es überhaupt eine Steigerung gibt, tötesten oder am tötesten Örtlichkeiten, die man auf der Welt sich überhaupt vorstellen kann. Und von da sollen Früchte kommen und die sind so wohlschmeckend und so gut, dass die noch verbreitet werden in andere Länder. Du spinnst, geh mal nach Palästina, guck dir die Öde an. Und dann weißt du, das ist völlig ausgeschlossen. So hätte man damals gesagt. Und heute haben wir es in der Hand, Jaffa. Gottes Wort ist real. Blumen und Früchte gehören mit zu den Hauptexportartikeln von Israel. Die Wüste wird blühen. Mit ihren Früchten werden sie den Erdkreis füllen. Wow, Gott ist genial. Und er sagt, hallo ihr Spötter, wacht auf und lacht über euren Schwachsinn. Ich bin Gott und ich bin im Regiment und ich tue, was ich versprochen habe und der Rest wird auch noch kommen. Ich arbeite dran. Halleluja, Gott ist Gott. Sein Wort ist wahr und absolut zuverlässig. Und er sagt nicht, du musst das blind glauben. Geh ins Wort. Und das Wort wird seine Schönheit und seine Schlüssigkeit und seine Klarheit dir offenbaren. Und du wirst sehen, es gibt keinen anderen Schluss. Das muss übernatürlich sein. Das muss das Wort Gottes selbst sein. Diese Zuversicht brauchen wir. Und die kommt nur durch Offenheit, Belehrbarkeit und hineingehen ins Wort Gottes. Und das macht den Riesenunterschied, ob du weißt, dass es Gottes Wort Oder das ist so eine Sammlung von religiösen Sprüchen aus dem Laufe der Jahrhunderte. Mal so ein kleines Schatzkästchen der Weisheiten oder irgend so was Nettes. Es ist Gott dahinter. Es ist sein Buch. Er ist der Heilige und der Wahrhaftige. Und wir lernen ihn durch sein Buch kennen und durch die Hingabe an den Heiligen Geist. Halleluja. Vater im Himmel, wir rufen dich an, der du der gewaltige, großartige Gott bist, der sich uns offenbart hat durch Jesus. Wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir, du bist unfassbar weise, genial, unbeschreiblich. Wir danken dir für den Schatz der Bibel, den wir haben. Wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr die Augen auftust über die Wunder in deinem Wort und dass wir Wertschätzung und Dankbarkeit und Liebe haben zu deinem Wort und Zuversicht haben. Dein Wort ist wahrhaftig und was du zusagst, hältst du gewiss. Und die größte aller Verheißungen wird sich erfüllen. Und du wirst deinen Sohn Jesus als König zurückbringen. Und ein neuer Himmel, eine neue Erde wird sein, in welcher Gerechtigkeit regiert. Und kein Schmerz mehr, kein Tod, kein Leid, alle Tränen werden zu Ende kommen, alles Klagen wird aufhören. Du wirst Gerechtigkeit schaffen, wonach die Menschheit sich so sehr sehnt. Und wir danken dir, dass wir teilhaben können an deinem Plan und dass wir unser Leben finden können in deinem Plan und dass wir als Gemeinde aufstehen können und schauen können auf das, worum es wirklich geht, dass wir erwarten und beschleunigen das Kommen deines Sohnes und dafür sorgen, dass er zurückkommt als König und als Herrscher, gerechtfertigt und rehabilitiert vor den Augen und den Mündern aller Spötter und Theologen und sonstigen Logen. Du wirst ihn zeigen als den wahrhaftigen König, der gerecht regiert und der es verdient, der es sich erworben hat, das Recht zu regieren auf dieser Erde. Wir danken dir für König Jesus und wir danken dir für das, was du tust in uns durch dein Wort. Und wir wollen dafür offen sein, wir wollen lernen zu kooperieren mit dir, du wunderbarer Heiliger Geist. Tu du dein Werk in uns und hilf uns, immer mehr mit dir zu kooperieren und immer weniger dir zu widerstreben und immer offener zu werden für dich und Raum zu machen für das, was du in unserem Verstand und in unserem Herzen wirken willst. Brennende Liebe, deinen Eifer für Jesus und für die Gemeinde. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort, das für immer bestehen wird. Amen. Amen. Amen.